Ja, es ist schon einige Zeit her, da hatten wir zu Hause mal das Lied gesungen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und unser Großer, der ist so ein süßer, knuffiger Knirps, der kann sich schon einiges merken, das hatte mich auch gewundert. Dem fiel ein, dass das Lied ja auch damals schon, also dass wir das halt bei der Taufe singen. Und er fragte, wann ist eigentlich wieder das Fest, wo die Leute in den Brunnen geschmissen werden? Ja, wir haben ihm dann erklärt, da wird niemand in einen Brunnen geschmissen, auch wenn das ein bisschen so aussieht, der Kasten. Genau, aber ja, das ist jetzt, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, ihr habt schon ordentlich Ausdauer bewiesen. Und ja, jetzt möchten wir noch einmal in das Wort Gottes schauen und mal schauen, was möchte Gott uns heute mitgeben. Und dazu habe ich uns heute einen Text mitgebracht, der heute schon mal kurz zitiert wurde. Ja genau, ich schaue gerade zu Peter. Der wurde heute schon mal ganz kurz angesprochen, sage ich mal. Und da wollen wir uns heute noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen und schauen, was das für uns, für die Menschen, die glauben, für die Menschen, die gerechtfertigt sind durch das Erlösungswerk Jesu Christi, was das für uns eigentlich bedeutet und was wir daraus lernen und mitnehmen können. Die Herausforderung bei diesem Abschnitt ist, dass es sich so im Mittelfeld des Römerbriefes befindet. Und wenn man einen Textabschnitt beleuchten möchte, der im Mittelfeld eines Briefes steht, ist es unerlässlich, einmal kurz eine Rückschau zu machen, um herauszufinden, worum ging es denn eigentlich vorher. Und das möchte ich einmal versuchen, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also worum geht es eigentlich im Römerbrief, beziehungsweise worum ging es im Römerbrief bis zum Kapitel 6, wo wir heute auch den Text finden, den wir näher betrachten. Nun, Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in Rom, an die Gemeinde in Rom, und er erklärt ihnen das Evangelium, ja, die gute Nachricht. Und er beginnt nach einer etwas ausführlicheren Begrüßung zuerst mit einer schlechten Nachricht. Er sagt den Menschen, oder grundsätzlich erklärt er, dass die Menschen ein ernsthaftes Problem haben. Ja. Der Mensch ist nicht heilig, sondern er ist ungerecht. Das steht ganz im Gegensatz zu Gott, dem Schöpfer, dem alle Ehre gebührt, der heilig und völlig gerecht ist. Denn die Folge ist, dass Gottes Zorn über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit allen Menschen offenbart wird. In Römer 1, Vers 18 lesen wir das. Das bedeutet also de facto der sichere, ewige Tod. Und dieses Urteil betrifft nicht nur irgendwie Einzelne, die besonders schlecht waren, oder es betrifft auch nur ganz besondere Gruppen, sondern Paulus stellt unmissverständlich klar, dass dieses Urteil alle Menschen betrifft. Das heißt, diejenigen, die sich für weise hielten, diejenigen, die sich für moralisch besonders gut halten und genau wissen, was alle falsch machen, oder sogar diejenigen, die das Gesetz Gottes bekommen haben, die Juden. Ja, denn durch das Gesetz werden sie nicht gerechtfertigt, so geht er weiter. Stattdessen wird nur die Schuld noch deutlich sichtbar, was man im weiteren Verlauf des Briefes sehr, sehr deutlich erklärt bekommt. Das heißt, das Zwischenfazit an dieser Stelle ist eigentlich eine dramatische Hoffnungslosigkeit. Ja? Dramatische Hoffnungslosigkeit ist erstmal die schlechte Nachricht, bevor die gute kommt. Aber dann kommt ein Aber Gottes. Das Aber Gottes kommt. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Nicht durch das Gesetz wird der Mensch gerecht, sondern durch den Glauben an eine Person, den Herrn Jesus Christus. Er kam aus der Herrlichkeit als Knecht auf diese Welt, ganz Mensch und ganz Gott, und lebte ein heiliges, vollkommenes Leben. Er lebte genau so nach dem Maßstab Gottes. Genau das, was wir nicht geschafft haben. Doch statt jetzt persönlich einen Profit aus diesem Leben zu ziehen, stellte sich selbst als Opfer dar. Er nahm die Ungerechtigkeit der Welt auf sich und vollbrachte das Erlösungswerk. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Gott seinen heiligen, gerechten Zorn ausschüttete, nicht über den Menschen, sondern über seinen eigenen Sohn. Das ist das stellvertretende Opfer. Ich lese auszugsweise aus Römer 3. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. An Jesus Christus, Vers 25, den Gott dargestellt hat als Sühnemittel. Unsere Gerechtigkeit, das musst du verstehen, lieber Zuhörer, unsere Gerechtigkeit wurde gerecht bestraft, aber nicht an uns, sondern an dem heiligen Sohn Gottes, dem Herrn Jesus Christus. Jetzt ist diese Gerechtigkeit aber nicht automatisch auf jeden Menschen bezogen. Nicht jeder Mensch ist automatisch gerecht. In Anspruch nehmen wir das durch Glauben. Durch die persönliche Inanspruchnahme dieses Erlösungswerk, durch Glauben, wird jeder Mensch, der das im Glauben annimmt, dass Christus für ihn gestorben ist, vor Gott als gerechtfertigt angesehen, weil sein Sohn hat bezahlt. Und das ist so das Wunder des Evangeliums, dieses wunderbare Fazit fasst Paulus zusammen, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ich mache hier eine ganz kurze Unterbrechung in dieser Zusammenfassung, was da bis jetzt passiert ist, weil vielleicht sitzt du heute hier und hast das Evangelium noch nie gehört. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir so, okay, das ist mir alles noch neu, kenne ich noch gar nicht. Dann sei dir erstens gesagt, Gott bietet dir Rettung an, er bietet dir Rechtfertigung an. Und zweitens sei dir gesagt, solange du diese Rechtfertigung nicht hast, die Gott völlig vorbereitet hat, solange du nicht hast, bist du noch ungerecht vor Gott. Und das endet im sicheren Tod. Das ist keine gute Aussicht. Im weiteren Verlauf des Römerbriefes ab Kapitel 4 beweist Paulus dann, dass die Rechtfertigung aus Glauben kommt und aus Glauben auch älter ist als das Gesetz. Das Gesetz kam erst später. Schon bevor Gott sein Gesetz gab, wurde der Mensch bereits nur durch Glauben gerechtfertigt. Das Beispiel ist Abraham. Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, aber zu dem Zeitpunkt gab es das Gesetz noch nicht. Das heißt, die Rechtfertigung aus Glauben ist älter als das Gesetz. Und dann zieht er die nächste Schlussfolgerung und muss demnach dazu kommen, dass die Rechtfertigung ganz aus der Gnade Gottes passiert. Das ist also das Zuwenden Gottes zu uns. Das ist die Gnade Gottes. Kein Mensch auf dieser Welt kann sagen, ich bin gerechtfertigt, weil ich Gesetze gehalten habe. Niemand kann sagen, ich bin gerechtfertigt, weil ich irgendwas Besonderes getan habe. Wir werden nur aus Gnade gerechtfertigt durch Glauben. Das Gesetz kam danach und zeigte oder bewirkte, dass die Übertretung und somit die Ungerechtigkeit der Sünde erst so richtig sichtbar wurde. Durch das Gesetz, das später kam, wurde die Übertretung sogar noch größer. Es wurde noch deutlicher sichtbar, wie sündhaft der Mensch ist, wie er in Sünde verstrickt ist. Aber gleichzeitig sagt das Evangelium, dass die Gnade noch größer ist und dass der Mensch, was für ein Sünder er vorher auch war, gerechtfertigt werden kann durch das Blut Jesu Christi. Und das ist eine absolut wunderbare Botschaft. Das ist das Wunder des Evangeliums. Wir dürfen aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt werden vor Gott, weil Jesus Christus alles vollbracht hat. Er hat am Kreuz ausgerufen, Tetelestai. Das heißt, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist fertig. So, und jetzt kommt Kapitel 6. Und Paulus macht weiter in dem Thema. Und in den weiteren Kapiteln beleuchtet er jetzt die Frage, wie leben wir jetzt als Gerechtfertigte? Wie lebt jetzt der Mensch, der gerechtfertigt ist vor Gott? Ja? Wie lebt also ein Kind Gottes, ein Christ? Und wie geht ein Christ oder ein Kind Gottes mit Sünde um? Und das ist so das Oberthema der nächsten Verse und Kapitel. Wir werden aber nicht alles davon beleuchten, dafür fehlt uns heute die Zeit. Und ich möchte damit starten, dass wir uns einmal ganz kurz anschauen, was wir uns jetzt, wie wir jetzt im Weiteren vorgehen werden. Ich möchte gerne heute die ersten 14 Verse des 6. Kapitels etwas näher beleuchten. Im ersten Vers sehen wir, dass Paulus eine Überleitung startet. Da werde ich gleich nochmal näher darauf eingehen. Ja? Denn aus dem, was wir bereits gehört haben, ergibt sich jetzt eine Fragestellung. Ja? Und diese Frage greift Paulus auf, stellt sie und dann beantwortet er diese Frage, begründet sie auch gewissermaßen in den weiteren 10 Versen bis Vers 10 und endet dann mit einer Schlussfolgerung für den Glauben. Ja? Also so auch ihr. Ja? So geht es dann weiter. Er kommt zu einer Schlussfolgerung, zu einem etwas praktischeren Teil, sage ich dann mal, und schließt in Vers 14 mit einer Ermutigung, bevor er dann mit der nächsten Fragestellung weitergeht. Und das möchten wir uns heute anschauen. Ja? Also starten wir mal direkt mit dem ersten Vers und ich lese diesen Vers. Ich werde das immer so abschnittsweise lesen und dann arbeiten wir uns so durch. Was sollen wir nun sagen? Was sollten wir nun sagen? Wir haben gerade gehört, dass wir in der Gnade Gottes stehen dürfen, durch Glauben gerechtfertigt werden, und dass die Gnade größer ist als die Übertretung. Und es war schon damals eine heiße Diskussion und es ist bis heute eine wichtige Frage. Und ich habe dieses Thema auch deshalb gewählt, weil wir, euch kenne ich nicht ganz so gut, aber Michael, dich kenne ich besser, am besten von euch hier. auch in unseren Gesprächen kam es irgendwann genau zu diesem Punkt. Und ich dachte so, das ist interessant, wenn wir das Evangelium mit Menschen besprechen, wenn wir über das Evangelium sprechen, dann müssen wir irgendwann gewissermaßen auch zu diesem Punkt kommen, sonst haben wir ein Thema vergessen. Ja? Man kommt nämlich zu dieser Frage, was sollen wir nun sagen, wenn die Gnade so groß ist, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das ist eine berechtigte Frage, oder nicht? Oder? Die Gnade ist so groß und wir können nicht sagen, wie groß die Gnade ist. Das fassen wir nicht, das können wir nicht wirklich beschreiben, nicht wirklich in Worte fassen. Und jetzt ist die Schlussfolgerung und einige spitzfindige Menschen damals, nicht unbedingt vielleicht Christen, aber generell Menschen haben diese Frage gestellt, vielleicht haben das sogar Christen gefragt, ja, was ist denn jetzt, jetzt haben wir so viel Gnade, können wir jetzt einfach weiter sündigen? Dann wird ja die Gnade nur noch größer. Was sollen wir machen? Also das ist die Frage, die Paulus jetzt hier behandelt. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie uns ja doch irgendwie beschäftigt. Ja? Wir merken, okay, Jesus Christus, ihr habt das alle erlebt, ihr habt den Glauben an Jesus Christus angenommen, ja? Ihr seid gerechtfertigt vor Gott. Und trotzdem hat man irgendwie mit diesem Thema zu tun, mit dem Thema Sünde. Das ist ja nicht plötzlich in Luft aufgelöst, gewissermaßen. Und wie beantworten wir diese Frage jetzt? Nun, es gibt eine Kurzfassung, es gibt eine kurzgefasste Antwort von Paulus und dann gibt es eine längere, beschriebene. Die Kurzfassung in Vers 2, ganz am Anfang, sind nur drei Worte hier. Das sei ferne. Fertig. Das sei ferne. Gottes Segen, schön, können nach Hause gehen. Also, nein, natürlich noch nicht, ja, aber das sei ferne. Das ist die Kurzfassung der Antwort. Sollten wir in der Sünde verharren? Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Ja? Und die Kurzfassung der Begründung führt Paulus auch schon direkt auf und führt die Begründung dann länger. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Das ist mehr als rhetorische Frage gestellt. Ja? Und er erklärt jetzt eigentlich, was ist denn ein Mensch, der glaubt, der gerechtfertigt ist, was kennzeichnet ihn eigentlich? Und das möchten wir uns heute hier näher anschauen. Nun, um wen geht es hier? Wir, die wir der Sünde gestorben sind. Im Grunde geht es also um Tote. Es geht also um Menschen, die für die Sünde tot sind. Doch wer ist tot? Nun, wir haben ja gelernt, Christus ist für uns gestorben und er ist als Mensch gestorben. Und wenn wir das glauben, dann gelten wir als gerechtfertigt erstens und zweitens als mitgestorben. Und ihr habt das in dem Taufvers gerade schon wunderbar gehört. Etwas weiter im Galaterbrief liest man das nochmal, Kapitel 5, Vers 24 habe ich hier mal als Parallelstelle hinzugezogen. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das heißt, das alte Ego, das alte Ich, das wurde mit dem Glauben an Christus gekreuzigt. Und dann fährt Paulus fort und in den nächsten Versen werden wir jetzt häufiger dieses Wort Wissen lesen. Und es deutet darauf hin, dass das, was Paulus jetzt beschreibt, dass das etwas ist, wo wir mit Gewissheit davon ausgehen dürfen. Es ist eine Gewissheit, die wir wissen dürfen. Es ist keine Vermutung oder eine vage Hoffnung. Es ist Gewissheit. Es ist Festigkeit. Und er sagt zuerst hier, das haben wir heute schon gelesen, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus fängt also mit dieser Frage an, wisst ihr etwas aus eurem Leben? Und er erinnert die Christen in Rom daran und sagt ihnen, ihr seid mit Christus gestorben, das dürft ihr wissen. Ja, ihr habt das auch zeugnishaft bestätigt. Aber Vorsicht, kein Mensch, weder heute noch vor 2000 Jahren, wird durch ein sakrales Ereignis, wie zum Beispiel die Taufe, mit Christus gekreuzigt. Wir zeigen das zwar öffentlich, dass wir glauben, wir zeigen das öffentlich, aber absolut gar nichts außer der Glaube allein führt dazu, dass du als mit Christus gekreuzigt giltst. Okay? Nichts außer der Glaube führt dazu, dass du als gerechtfertigt vor Gott giltst. Kein Ereignis, keine Pilgerreise und auch kein Tauffest. So sehr wir uns als Gemeinde auch darüber freuen, dass wir das heute feiern dürfen, es ist nicht irgendein Ereignis, das einen Menschen in diesen Status oder in diese Stellung versetzt, sondern es ist der Glaube. Niemand von euch ist quasi heute in dem Sinne in diesem Sinne des Glaubens gestorben, sondern das ist bei euch allen unterschiedlich lange zurück, wo ihr gesagt habt, ja, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Ja, in dem Augenblick seid ihr auch mit Christus gestorben. Heute habt ihr das bezeugt. Und das muss unmissverständlich klar sein, damit nicht der Eindruck entsteht, hier, Paulus würde jetzt lehren, dass man irgendwelche Sakramente einhalten muss, damit wir in der Beziehung zu Gott näher kommen. Das passiert nicht, das passiert nur durch den Glauben. Doch wozu sterben wir mit Christus? Wozu bezeugen wir das eigentlich? Wozu bezeugen wir, dass wir mit ihm gestorben sind, dass wir also an ihn glauben? Grundsätzlich hat er das ja schon gesagt, es gibt nämlich ein Damit. Damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, und jetzt kommt's, in Neuheit des Lebens wandeln. Etwas Altes stirbt und etwas Neues kommt. Und das wird jetzt in den folgenden Versen etwas ausführlicher beschrieben. Ich lese das einmal vor, Vers 5 bis 10. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, und der Begriff meint hier eigentlich zusammengewachsen, also wirklich eins geworden, wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt der Gott. Ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, es geht hier viel um Wissen. Also auch hier immer wieder das Wissen. Also, nochmal zum Anfang, beziehungsweise zu den ersten Aussagen hier. Wenn ein Mensch mit Christus eins wird in seinem Tod, und das passiert durch Glauben, so bekommt er die Zuversicht, auch in seiner Auferstehung mit ihm eins zu werden. Das heißt, er bleibt nicht, also er bleibt kein komplett Toter in dem Sinne. Wir sind geistlich tot, wir kommen geistlich tot auf diese Welt und dieses alte Ich stirbt und etwas Neues darf leben. Er darf wissen, durch das Mitgekreuzigtwerden verliert die Sünde ihren Anspruch auf den Menschen. Er ist nicht mehr Sklave der Sünde. Vorher war er das, aber im neuen Leben ist er das nicht mehr. Die Sünde darf ihn nicht mehr diktieren oder über sein Leben herrschen, beziehungsweise ihm sagen, was er zu tun hat. Denn Vers 7 haben wir gelesen, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Es gab damals, das habe ich in einer Predigt gehört, es gab damals in Schottland, wo es noch die Todesstrafe gab, gab es folgendes so gewöhnliches Vorgehen. Jemand hatte etwas falsch gemacht, also einen groben Fehler, einen groben Gesetzesbruch begangen und dadurch die Todesstrafe verdient, ja, wenn das dementsprechend geregelt war. Dann wurde diese Todesstrafe vor Sonnenaufgang verhängt. Und nachdem das passiert war, wurde eine Schrift veröffentlicht, auf der stand, Person XY ist heute gerechtfertigt. Das hat der Person nichts mehr gebracht, die war dann tot. Aber in diesem Fall bedeutete das, dass diese Person mit dieser Schuld nicht mehr zusammengebracht werden muss oder darf. Denn sie ist jetzt gewissermaßen davon befreit, es ist Gerechtigkeit geschehen. Und das Wort lehrt uns in dem Augenblick, dass, wo Jesus Christus die Gerechtigkeit erwirkt hat und wir das im Glauben für uns in Anspruch nehmen, gilt genau das für uns. Wir sind gestorben und somit freigesprochen von der Sünde. Das ist das, was Jesus am Kreuz sagte, wo er sagte, vollbracht, es ist fertig. Nichts, kein Ereignis, keine Handlung kann das noch verbessern oder nochmal machen. Es ist allein das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, das uns Rechtfertigung gibt. Nun weiter, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, Christus lebt. Ich habe das so ein bisschen zusammengefasst. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Wusstet ihr, liebe Zuhörer, und wusstet ihr insbesondere heute, geht das an euch ganz besonders, dass das Ereignis der Auferstehung, das also zu den am besten belegten und überlieferten Ereignissen der Antike gehört? Wir dürfen wissen, dass Jesus auferstanden ist. Alle Anzeichen deuten unmissverständlich darauf hin, Christus lebt. Er ist nicht tot, er ist auferstanden, er lebt. Und weil er lebt, dürfen auch wir mit ihm leben. Wenn wir mit ihm gestorben sind, wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, das im Glauben angenommen haben. Ja, wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Es ist eine Gewissheit, die wir haben dürfen. Und weiter, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das heißt, der Gerechtfertigte ist einer, über den nicht mehr der Tod herrscht. Der biologische Tod zwar schon, der Körper wird sterben, aber geistlich, also unser inwendiger Mensch, ist lebendig gemacht worden durch Gott. Denn was er gestorben ist, und jetzt geht es um Christus, was Christus gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Wisst ihr, das ist etwas Wunderbares, diejenigen, die durch den Glauben an Christus gerechtfertigt sind, haben eine lebendige Hoffnung, die nicht durch den Tod begrenzt ist. Sie haben eine lebendige Hoffnung auf ein vollbrachtes Werk. Das ist wunderbar, das ist enorm ermutigend. Bis hierhin beantwortet Paulus also die Frage nach dem Umgang eines Gerechtfertigten mit Sünde, indem er die Stellung erklärt. Er sagt, schaut mal, in dieser Situation seid ihr. In dieser Situation seid ihr, wenn ihr glaubt. Ihr seid mit Christus gestorben, ja, euer alter Mensch lebt nicht mehr, er hat kein Anrecht mehr auf euch. Und der Tod regiert nicht mehr, ihr dürft leben. Jetzt kommt die Schlussfolgerung. Bis hierhin, dürft ihr euch merken, hat Paulus keine einzige Aufforderung genannt. Es geht kein einziges Mal in diesem Text darum, bis Vers 10, dass der Mensch irgendwas tun muss oder sowas. Er erklärt nur, so sieht es jetzt aus. Und jetzt in Vers 10 beginnt eine Schlussfolgerung. Also das heißt, was sollte jetzt logisch daraus folgen, dass wir das wissen dürfen? Vers 11, Entschuldigung. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend. Wenn du durch den Glauben mit Christus gestorben bist, dann halte dich auch für so einen Menschen. Entschuldigung. Mit allen Konsequenzen, die es nach sich zieht, mit allen Folgen. Das heißt Tod für die Sünde, Tod des alten Menschen, des alten Willens und lebendig für Gott in Christus Jesus. Und wie sieht das noch konkreter aus in Vers 12? Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Ich mache hier eine kleine Unterbrechung, weil zuerst nennt Paulus jetzt zwei Dinge, die wir als Gerechtfertigte also nicht mehr tun sollten. Wir sollten als erstes nicht mehr die Sünde über unseren Körper, über unseren sterblichen Leib herrschen lassen. Und das ist ganz interessant, Paulus verwendet hier den Herrschaftsbegriff Basileo. Das ist sowas wie eine fürstliche Herrschaft, eine kleine Königsherrschaft, klein im gewissen Sinne. Ja, also das sollen wir nicht zulassen. Wir sollen die Sünde nicht König über unseren Körper sein lassen. Wir sollen auch nicht unseren Körper als eine Waffe darstellen oder als ein Werkzeug bereitstellen für Sünde. Diese zwei Dinge sollen wir nicht tun. Das sollen wir lassen, ja? Und wir bekommen von Gott die Kraft dazu. Stattdessen sollen wir etwas anderes machen, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder zu Gott oder eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also, weil ihr das wissen dürft, weil ihr diese Gewissheit haben dürft durch den Glauben, dass ihr der Sünde gestorben seid, dürft ihr jetzt etwas in Folge machen. Stellt euch Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen. Das bedeutet mit anderen Worten, gebt euch ganz Gott hin, auch in eurem Leben. Ich meine, was sollen wir sonst machen? Er hat uns gerechtfertigt, er hat uns gerettet, er hat unser ganzes Leben einen Sinn gegeben. Was gibt es dann noch als logische Konsequenz, als dass wir unser ganzes Leben Gott ausliefern und sagen, ja, nimm du alles. Nimm du meine Zeit, mein Geld, meine Entscheidung, mach damit, was du willst. Ja? Gebrauche mich so, wie du es möchtest. Und so sollen wir uns Gott ausliefern. Das sollte die logische Konsequenz sein. Und nicht, oh, Gnade ist gekommen, jetzt sündigen wir noch mehr. Sondern nein, Gnade ist da, also liefern wir uns ganz Gott aus und geben uns ganz ihm hin. Okay? Paulus schließt dann diese Verse, und weil die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, möchte ich das jetzt auch tun, in Vers 14. Und er sagt nochmal eine ermutigende Aussage zum Abschluss. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Jetzt ist der ein oder andere vielleicht ein bisschen verwirrt, weil wir haben gesagt, also herrsche nicht die Sünde, das ist eindeutig imperativ, also lasst nicht die Sünde herrschen. Und jetzt steht hier, also herrscht Also wird nicht die Sünde herrschen, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Wie ist denn das jetzt zu verstehen? Nun einmal spricht Paulus von der kleinen fürstlichen Herrschaft, die über den Körper gilt. Und da sollen wir darauf achten, dass wir der Sünde gar keinen Raum geben. Und dann sagt er aber, es gibt eine Oberherrschaft und das ist die Kyrio-Herrschaft, die Oberherrschaft. Und Christus ist der Kyrio, der Herr der Herren, der Herr über allem. Und er herrscht. Das heißt, die Sünde wird nicht herrschen. Sie hat nicht das letzte Wort, denn wir dürfen unter der Herrschaft des besten Herrn stehen. Okay? Wenn du in Christus bist, nur in ihm, dann bist du unter der besten Herrschaft, unter der man sein kann. Durch Glauben. Nämlich unter der Herrschaft der Gnade und das ist die Herrschaft Jesu Christi. Das möchte ich dir oder das möchte ich euch ganz besonders heute als Ermutigung geben, aber nicht nur euch. Hier sitzen ganz viele im Raum, die glauben, die sind Kinder Gottes, auch für euch, für uns alle soll das eine Ermutigung sein und eine Erklärung heute, wie leben wir als Gerechtfertigte und wie gehen wir als Gerechtfertigte mit dieser Frage nach dem Umgang mit der Sünde um. Amen. Möge Gott euch dabei segnen, das umzusetzen. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen und ich werde gemeinsam mit uns beten.